Wir sind Gott erneut dankbar für diese Gelegenheit, vor seinem Angesicht versammelt zu sein, sein Wort zu hören und uns segnen zu lassen. Immer mit der einen Absicht, dass Gott in jeder Versammlung zu seinem Recht kommt und dass alle ganz gleich, mit welchen Anliegen sie kommen, auch das empfangen, worum sie bitten, dass sich ein Gottesdienst lohnen möchte und wir dem Herrn näher gebracht werden, ihn und sein Wort besser verstehen und auch die Gemeinschaft mit ihm und untereinander vertiefen können. Hier geht es wirklich darum, in diese vor dem Sündenfall bestandene Gemeinschaft mit Gott zurückzukommen. Denn auf Golgatha ist die Scheidewand hinweggenommen worden. Der Schuldbrief wurde zerrissen, die Feindschaft vernichtet. Und der Herr hat das, was trennte, hinweggenommen und uns, wie geschrieben steht, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Wenn diese göttliche Versöhnung stattgefunden hat, dann ist Gemeinschaft mit Gott neu entstanden. Dann ist er unser Herr und Erlöser, den wir von Herzen lieben, ja, dem wir alles zu verdanken haben. Wir wissen aufgrund des Wortes Gottes, dass bald all diese Nöte ihr Ende gefunden haben werden. Und wie in Römer 8 geschrieben steht, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Stunde, ja nach dem Augenblick der Erlösung von der Vergänglichkeit. Alles ist ja mit Zwang der Vergänglichkeit unterworfen worden, um des Menschen willen, der durch Übertretung in den Bereich Satans hinübergekommen ist. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie sagen, wenn sie das, was im Garten Eden geschah, nicht begreifen wollen. Aber da war es doch, dass der Mensch die Schranke des Wortes übertreten hat und so durch Unglauben und Ungehorsam auf die Lüge Satans hineingefallen, sich darauf eingelassen und so direkt unter satanischen Einfluss geraten ist, von Gott getrennt wurde, aus dem Paradies hinausgejagt und das kreisende Schwert wurde davor gestellt. Meint nicht nur, dass da irgendjemand eine Frucht gegessen habe und dadurch sei alles das entstanden. Aber wie dem auch sei, wir sind Gott in der Tat dankbar für sein geoffenbartes Wort, dankbar dafür, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was er jetzt tut. Wir freuen uns, dass auch an diesem Wochenende der Besuch so zahlreich ist. Wir haben es eigentlich nicht erwartet. Wir halten danach Ausschau, dass wir am Jahresende hier mit einer großen Schar von aufrichtigen und wahren Gläubigen zusammen sein werden, mit Menschen, die bereit sind, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Sagt einmal selber, und ich frage euch, habt ihr gut zugehört, was die Sänger gesungen haben, innerhalb oder außerhalb? Wo werden wir sein? Werden wir im Hochzeitssaal sein? Oder werden wir draußen sein und an die Tür klopfen, nachdem sie zu ist? Da gibt es diese beiden Stellen, Matthäus 22 und Matthäus 25, die davon sprechen. Die eine, dass derjenige, der kein Hochzeitsgewand anhatte, hinausgeworfen wurde, draußen in die Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Und die andere Stelle, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür wurde verschlossen. Die anderen blieben draußen. Es geht uns hier an dieser Stätte nicht nur um die richtigen Lehren und das wahre Wort Gottes. Es geht uns hier darum, dass die Menschen persönliche Erlebnisse mit Gott machen, eine Bekehrung erleben, eine Wiedergeburt erleben, dass sie erneuert werden durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft mit Gott haben und wirklich im Glauben mit Gott wandeln, um dann, wenn die Zeit kommt, auch vom Glauben zum Schauen kommen zu können. Im Einleitungswort aus Psalm 119 haben wir mitgelesen. Ich möchte nur den letzten Vers lesen, der gelesen wurde, und die beiden letzten, 57 und 58. Meine Aufgabe ist es, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen flehe ich dich an. Sei mir gnädig nach deiner Verheißung. Wie oft haben wir es hier gesagt, und wenn wir uns die Mühe machen würden, rot anzustreichen in unserer Bibel, wo das Wort Verheißung steht, dann hätten wir viel anzustreichen. Ich schaue gerade noch auf Psalm 119, Vers 82. Meine Augen schmachten nach deiner Verheißung. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Hier im Psalm 119, 38 lese ich gerade: Erfülle an deinem Knecht deine Verheißung. Gott gab dem Abraham die Verheißung, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Er gab ihm die Verheißung, wer dich segnet, wird wieder gesegnet werden. Und dann haben wir die Zusammenfassung, die uns Paulus durch den Heiligen Geist geleitet, in 2. Korinther, im 1. Kapitel, in Vers 20 und 21 gibt. 2. Korinther, 1. Kapitel 20 und 21. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Und wenn wir davon sprechen, dass wir jetzt am Ende der Gnadenzeit leben, dann ist es notwendig, dass wir die Verheißungen, die Gott für unsere Zeit gegeben hat, wissen und nicht vom Hochmut verblendet daran vorbeigehen und denken, ich glaube an den einen Gott, bin auf seinen Namen getauft und dann auf Wiedersehen. So nicht. Verbindung und Gemeinschaft mit Gott schließt ein, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und das ganze Wort Gottes von ganzem Herzen glauben. Amen. Wenn ich daran denke, dass Gott in seiner Treue doch nichts ungetan lässt, um uns die Dinge, um die es eigentlich geht, mitzuteilen und wissen zu lassen. Ich habe dazu aus Markus Kapitel 4 drei Stellen, die ich lesen möchte. Markus Kapitel 4, vielleicht von Vers 11, Markus 4 von Vers 11. Da antwortete er ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen zuteil. Hier auch das Wort außenstehend. Ich möchte glauben, dass es der Heilige Geist ist, der unseren Bruder geleitet hat, das Wort zu wählen. Ich meine das Lied zu wählen. Wer hier außerhalb dessen, was Gott tut, steht, wird auch dann außerhalb dem stehen, was dann geschieht. Man muss hier zu Lebzeiten in dem, was Gott tut, erfunden zu werden, um nachher in dem, was Gott tut, darin erfunden werden zu können. Wenn jemand der Meinung ist, er könne sich auf Erfahrungen etwas einbilden, Gott habe dies und das getan, gesegnet und hin und her. Gott hat viel gesegnet. Und dann kann er trotzdem sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch noch nie erkannt. Ganz zum Schluss wird es nicht der Segen sein, der zählt. Dankbar sind wir Gott für jeden Segen. Und wir hoffen, dass Gott noch so segnen wird, dass es überströmend wird. Aber was nennen wir eigentlich Segen? Was ist in den Augen Gottes Segen? Es gibt Leute, wenn ein gutes Gefühl haben, dann sagen sie, Gott hat mich gesegnet. Wenn man die Leute fragen würde, was beinhaltet das Wort Segen überhaupt? Ich möchte wissen, wer darauf eine biblische Antwort geben kann. Kommen wir hier zu diesem Wort zurück aus Markus 4,11. Da antwortete er ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen und zu erkennen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen zuteil. Und dann kommt die Erklärung, damit sie immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. Wir mögen es nicht aussprechen, aber es ist so, wie der Herr es gesagt hat. Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht, auch wenn er sich geistlich dünkt. Und man muss in das Reich Gottes hineingeboren worden sein, um die Dinge des Reiches Gottes zu verstehen. Und das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, es kommt auch nicht durch das, was wir vorweisen und aufführen können. Es muss in uns selber beginnen. Es muss in uns selber sein. Und hier besonders die Betonung, den Außenstehenden. Es hat immer Außenstehende gegeben und solche, die innerhalb dessen, was Gott gerade tat, standen. Die einen nahmen an, die anderen lehnten ab. Die einen glaubten, die anderen glaubten nicht. Wo stehen wir? Nicht nach unserem Urteil. Das gilt vor Gott nicht. Nach dem Urteil Gottes. Wie gewiss waren sich doch alle Schriftgelehrten und das gesamte Volk Israel, dem Herrn zu dienen, im Willen Gottes erfunden zu sein und alles, was außerhalb ihrer Denominationen geschah, war nur ein Störfaktor. Das gehörte doch gar nicht zu dem, was nach ihrer Meinung von Gott bestimmt und gewollt war. Aber seht, Gott hatte schon durch den Propheten Jesaja angekündigt, ich werde etwas Neues tun. Gott hatte Verheißungen gegeben und diejenigen, die zu der Zeit aufgrund der Verheißungen für jene Tage wussten, was Gott zugesagt hatte, konnten aufgrund der Erfüllung an der Schrift prüfen, dass es also geschehe. Und unser Herr hat es ja am deutlichsten in Lukas 4 ausgesprochen, als er sagte, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Es kommt also wirklich darauf an, nicht nur zwei, drei Lehren, die richtig sind, zu verkündigen, sondern den ganzen Ratschluss Gottes. Und höret weiter vom Vers 26 in Markus 4. Hier kommt jetzt ein wenig mehr Erklärung. Er fuhr dann fort. Mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie mit jemand, wenn jemand den Samen auf das Land wirft und dann schläft und aufsteht in der Nacht und bei Tag und der Samen sprost und wächst hoch, ohne dass er selbst etwas davon weiß. Ein sehr wichtiges Wort. Das Gleichnis lautet ja vom Sämann und vom Samen und von den verschiedenen Ackern und von dem, was auf diesem und in diesem Acker ist, bis hin zu den Dornen und Disteln, die den Samen ersticken können. Aber hier geht es doch um das eine Geheimnis. Wenn der göttliche Same des Wortes in feinen und guten Herzensboten gesät wird, dann kannst du bei Tag und bei Nacht dessen gewiss sein, dass der Same, der gesät wurde, ohne dein Bemühen, durch Gottes Gesetz und Gnade wachsen wird. Seid einmal ehrlich. Wenn hier ein Landwirt ist, unser geliebter Bruder, und es wird Weizen gesät. Was kann der Landwirt tun? Kann er seine Knie beugen und sagen, mein Gott, was soll mit dem Weizen geschehen? Was kann der Landwirt tun, wenn er gesät hat? Er weiß doch hundertprozentig, er hat doch nur gesät in Hoffnung, damit, wenn die Zeit reif ist, die Ernte eingebracht wird. Er wusste, gesät wird, um dann ernten zu können. Aber am Wachstum hat er konnte nichts beeinflussen. Er konnte nur säen. Das andere war von Regen und Sonne abhängig, aber nicht mehr von ihm, der gesät hat. Und selbst der Acker, in den gesät wurde, der konnte sich auch nicht nervös machen. Der Regen und die Sonne, alles kommt ja von oben, damit wachsen kann, was gesät worden ist. Das göttliche Same des Wortes in unsere Herzen hineingesät wurde, dann können wir dessen gewiss sein, bei Tag und bei Nacht. Wir können uns ruhig niederlegen und getrost wieder aufstehen und können dessen gewiss sein, dass eine Ernte kommen wird und die Schnitter werden da sein. Die Spreu wird verbrannt und verweht, der Weizen in die himmlischen Scheuer genommen. Das alles ist ja von Gott schon alles vorbestimmt. Das können wir gar nicht mehr mitbestimmen. Und hört, was dann weiter in Vers 28 steht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die grünen Halme, dann die Ähren, dann den vollen Weizen in den Ähren. Wenn aber die Frucht es zulässt, legt ihr sofort die Sichel an, denn die Ernte ist da. So hat es Gott bestimmt. Und er hat dieses Gleichnis genommen, um uns auch klar zu machen, dass der Weizen schon Weizen ist, wenn nur die zwei Blätter hervorschießen. Und wenn der Halm wächst und wenn die Ähre kommt, das alles ist schon Weizen. Der gesamte Prozess ist schon Weizen. Aber brauchbar am Ende ist das, was aus dem gesamten Wachstum sich oben als Leben in der Ähre versammelt, nämlich derselbe Weizen mit derselben Qualität, wie er bei der Aussaat in den Erdboden getan wurde. Haben wir das begriffen? Jesus gab dazu selber das Gleichnis und sprach, wenn das Weizenkorn allein bleibt oder nicht erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann wird es viel Frucht bringen. Er wurde in den Tod dahingegeben, damit viele nach seiner Art als Söhne und Töchter Gottes mit neuem göttlichem ewigen Leben hervorgebracht werden und dieselbe Qualität haben, wie er sie hatte. Für uns mag das heute in der Tat einfach nicht, weil wir es nicht glauben wollen oder können, es geht aber über unser Verständnis und Vermögen hinaus, wenn uns Johannes schreibt, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn man das heute so jetzt zueinander sagt und jeder dann auf sich schaut oder vielleicht noch auf andere schaut, ist immer noch schlechter. Besser ist es dann schon noch auf sich selber und in den Spiegel zu schauen als auf andere. Denn in dem Blick des Einzelnen ist der andere immer noch ein bisschen schlechter dran. Aber dürfen wir denn nicht gemeinsam glauben, was Gottes Wort sagt? Wir werden ihm gleich sein. Das demütigt uns. Das beugt uns in Liebe unter die gewaltige Hand Gottes. So wie in Christus alle sterben, in Adam alle sterben, so werden sie in Christus zum Leben gebracht. Und wie wir das Bild des irdischen Adam an uns getragen haben, so werden wir das Bild des himmlischen an uns tragen. Das haben wir vor kurzem hier aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel, tatsächlich vorgelesen. Denn so wird es sein in der Auferstehung. Ich lese es lieber, damit alle wissen, dass es geschrieben steht. In 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Es wird in der Tat ein Hinübergehen aus der Zeit in die Ewigkeit sein, aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. Auch das Wort aus dem Johannesbrief möchte ich lesen, dass alle wissen, dass es in der Tat so geschrieben steht. Im Johannesbrief lesen wir es, und zwar im 3. Kapitel, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 3. Vielleicht mit Vers 2 mit. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Es gibt also eine Erlösung und es gibt Erlöste. Es gibt Menschen, die gereinigt wurden durch das Blut des Lammes. Und sie werden geheiligt in der Wahrheit, um so das göttliche Leben und Wesen in ihnen zu einem regelmäßigen Wachstum zu fördern, damit wir in der Tat schon hier als Menschenkinder, als Gotteskinder uns bewähren und auch offenbar werden können. In Markus 4 möchte ich eigentlich noch weiterlesen, und zwar Vers 33 und 34. In vielen derartigen Gleichnissen verkündete Jesus ihnen das Wort, je nachdem sie es zu verstehen vermochten. Aber ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Wenn er dann mit seinen Jüngern allein war, so gab er ihnen die Auslegung von allem. Es ist ein großer Unterschied, ob der Herr selbst die Auslegung gibt oder ob wir sie geben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich bin Gott immer wieder neu dankbar, dass wir alles in der Heiligen Schrift haben. Die Fragen und die Antworten, die Gleichnisse und ihre Deutung. Gott ist uns nichts schuldig geblieben. Er hat nichts in die Hände der Menschen gelegt, sondern alles in seinen Händen behalten. Wir haben auch das von unserem geliebten Bruder Corrado gehört, dass Gott verschiedene Menschen gebraucht, und das ist wahr. Und dennoch bleibt es immer Gott, der da alles in allen wirkt. Epheser Kapitel 3, Vers 2. Epheser 3, Vers 2. Ihr habt ja doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Es gab Männer Gottes, nicht die selber überdurchschnittlich waren, aber die einfach eine Aufgabe hatten, die über den lokalen Charakter einer Gemeinde hinausging und für die Gesamtgemeinde bestimmt waren. Zum Beispiel, wenn Paulus einmal in einer ganz besonderen Weise darum bittet, dass sein Brief auch in anderen Gemeinden vorgelesen werden soll. Ich werde es euch gleich mitteilen, wo es ist. Und zwar schreibt er an die Thessalonicher, dass dieser Brief eben auch in den anderen Gemeinden vorgelesen werden soll. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, Vers 26. Ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Wir mögen sagen, ach ja, du liebe Zeit, da hat der Paulus aber doch den Mund vollgenommen, hat sich fast unter einen Eid gestellt und hat seinen Brief, den er da an die Thessalonicher schreibt, als so wichtig erachtet, dass ihr den Anspruch stellt, ich beschwöre euch beim Herrn, noch beim Herrn. Seht, hier ist das Geheimnis. Er hatte ja gar keinen Brief, als Paulus zu schreiben, an irgendeine Tante oder Mutter oder irgendwelche Freunde. Er schrieb ja keine Privatbriefe. Er stand im Auftrage Gottes. Er schrieb, getrieben vom Heiligen Geist, was der Gemeinde für alle Zeiten notwendig war, damit wir, wie ich es oft gesagt habe, eine geistliche Orientierung hätten bis zum Ende der Gnadenzeit hin. Wenn jemand sich die Mühe macht und die vorhergehenden Kapitel an die Thessalonicher liest, der wird immer wieder feststellen, dass es dabei um die Wiederkunft Jesu Christi geht. Ich lese euch 1. Thessalonicher 1, letzter Vers. Hier steht, und seinen Sohn vom Himmel her erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Kapitel 2, werden wir ermahnt in Vers 13, deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Man hätte auch damals sagen können, ja, der Mann kann ja ein Prophet gewesen sein oder ein Apostel, aber wir haben unsere Lehre. Ein Mann muss geistig zerrüttete Sinne haben, wenn er einerseits glaubt, dass Gott einen Apostel oder Propheten hatte und andererseits an dem, was Gott durch ihn geredet und gewirkt hat, vorübergeht, als sei überhaupt vom Himmel her nichts passiert. Der Unterschied, geliebte Freunde, liegt doch gar nicht in dem, was dieser oder jener Bruder getan oder nicht getan hat. Der Unterschied kommt vom Himmel selber und liegt in dem, was Gott getan hat. Wenn du jetzt Saulus fragen würdest, ja, mit welchem Recht nimmst du dir diese Autorität heraus? Dann hat er immer wieder das Gleiche sagen können. Ich werde den Tag, auf dem Wege nach Damaskus nie vergessen. Um die Mittagszeit kam ein Licht vom Himmel, das heller war als die Sonne, und er konnte immer wieder auf sein Erlebnis anfänglich und dann später die anderen hinweisen. Und wer diese Erlebnisse dann, die direkt von Gott kamen, im geistlichen Hochmut auch noch beiseite schiebt, als seien sie auch noch von Menschen, dann fasst euch an den Kopf und überlegt, ob da noch was drin ist, das an Überlegung grenzt. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, die ihre Programme vorstellten, sondern mit dem übernatürlichen Wirken Gottes, zu dem er Menschen zu allen Zeiten hinzuzog. Nehmt Mose. Da kam das Licht, die Feuersäule, nachts Feuer, am Tag Licht und umgekehrt. Und was war's? Da kamen andere, die erhoben sich und meinten, ja, er ist doch nicht allein hier. Er war auch nicht allein hier, aber er war der Prophet. Andere waren da für andere Aufgaben. Aber jeder muss seinen eigenen Platz finden und nicht den Platz des anderen einnehmen wollen, geschweige streitig machen, dass etwas derartiges notwendig war oder ist. Jetzt lesen wir weiter in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel von der Wiederkunft des Herrn, von Vers 14, denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen oder bringen, je nach Übersetzung. Und dann, das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Dann wird es uns gesagt, wie es geschehen wird. Und direkt danach kommt dann in Kapitel 5, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen einer schwangeren Frau und so weiter. Uns ist der Text ja bekannt. Dann kommen persönliche Ermahnungen, aber merkt, worum es geht. Um die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist hier das Thema. Und dann werden wir ermahnt, meinetwegen in Vers 12, wir bitten euch, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen, eure Vorsteher und Seelsorger im Herrn sind, haltet sie ganz besonders lieb und wert, um ihre Arbeit willen, haltet Frieden untereinander, und dann geht's weiter, so dann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch des Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle, achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle. Und dann seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Den Geist lasst nicht erlöschen, prophetische Reden verachtet nicht, prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt nimmt er es zusammen und schreibt, ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch vollführen. Dann kommt's, liebe Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Welch ein ernstes Wort, insgesamt gesehen, Thema Wiederkunft Jesu Christi, Herausrufung, Zubereitung, Schmückung der Braut, überhaupt alles, was dazu gehört. Und dann auch das Zusammenleben der Gemeinde als solche, wie wir miteinander umgehen sollen, tröstet die Verzagten, habt Geduld mit denen und so weiter. Hier werden all diese Vorschriften gegeben. Aber der Tenor ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und im Hinblick darauf soll ja eine Brautgemeinde ohne Flecken und ohne Runzel entstehen, bereit, dem Bräutigam entgegenzugehen, wenn er kommt. Nach Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam kommt. Eigentlich ist doch die Zeichensetzung in fast allen Übersetzungen nicht ganz richtig. Es müsste lauten, siehe, der Bräutigam, Punkt, kommt, ihm zu begegnen. Aber wie dem auch alles sei, der Bräutigam kommt. Er kommt. Und er kommt so, wie es im Worte geschrieben steht. Wichtig ist nur, dass wir in der Zubereitung nicht nachlassen und in der Tat, wie vorhin schon hervorgehoben worden ist, nicht meinen, dass ein paar Lehren, die ja gut und richtig sein mögen, schon die ganze Sache ausmachen. Alles gehört dazu. Mose bekam den Auftrag von Gott, alles das, was ihm zuteil wurde, dem Volke weiterzugeben. Und nach Vorlesung des gesamten Inhaltes wurde das Buch und das Volk mit dem Blut des Bundes besprengt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht von einem Wort hier und von einem da. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und so müssen wir einfach daran glauben, oder wir dürfen es aus Gnaden, dass eben alle Verheißungen, und ich würde sagen speziell, die für unsere Zeit gegeben worden sind, doch geglaubt werden. Denn es gibt doch kaum einen, der Mühe hat, die Vergangenheit zu beurteilen. Was vergangen ist, betrifft uns erstens nicht und zweitens ist ja ersichtlich, wie der Verlauf der Kirchengeschichte war. Wir sehen also, dass es große Männer gab zu verschiedenen Zeiten, die Gott brauchte. Wer würde heute Anstoß nehmen, wenn wir sagen, es war Martin Luther, den Gott in besonderer Weise dazu gebrauchte, überhaupt diesem römischen Tier, dieser Macht, den Todesstoß mit dem Schwert des Geistes zu versetzen, um das Gefängnis zu öffnen, damit die Verkündigung des Evangeliums frei geschehen kann. Alle würden sich freuen, in allen protestantischen Richtungen. Würde man von John Wesley sprechen, dann wären es schon weniger. Würde man von John Smith sprechen, wären es schon wieder weniger. Aber Gott hatte eben Männer, die zu verschiedenen Zeiten, ein Moody, ein Finney, wer sie alle waren, Gott hatte seine Männer. Und es gibt heute Brüder, die so geistlich sind, dass ihnen der Kragen fast sich aufrichtet. So geistlich. Und wisst ihr, worin ihre Geistlichkeit besteht? Sie lesen die Biografie dieser alten Helden. Das waren ja Gottesmänner. Aber wir wollen ja Gottes Volk jetzt sein und werden. Wir möchten auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht werden. Ich war vor kurzem in Österreich in einer charismatischen Versammlung. Und ihr glaubt gar nicht, was in der Pfingstversammlung alles für Bücher ausgestellt waren. Also, ich habe den Kopf geschüttelt und bin rausgegangen, so schnell es nur ging. Aber als der Bruder dann sagte, ich weiß nicht, es war jemand anders, ich hätte es nicht getan. Ich habe ja dort gesprochen. Als der Bruder dann fragte, könnte man denn nicht auch unter all diesen vielen Büchern, es ist ja umsonst, die anderen waren ja zu bezahlen und die Wahl zu kaufen. Aber umsonst. Ja, du liebe Güte, da war das Theater groß. Da haben es die Leute draußen gehört, wie laut es drinnen wurde. Warum? Die Vergangenheit ist den Leuten allen klar. Sie tünchen die Gräber. Vor kurzem habe ich ein Gemälde von Zwingli geschenkt bekommen. Und das letzte Mal sogar eins, wie Abraham seinen Sohn Isaak opfert. Leute schenken mir schon allerhand Dinge. Und die zeigen in die Vergangenheit. Was wir brauchen, ist die göttliche Information für heute. Heute, so wir seine Stimme hören. Heute, so wir sein Wort hören. Seine Verheißungen für diese Zeit. Daran werden wir gemessen werden. Nicht, was wir über die Tage Noahs heute denken, wie wir urteilen. Gott wird uns gemäß dem urteilen, was er für unsere Zeit verheißen und was er in unseren Tagen getan hat. Und dann kann man immer wieder nur sagen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, wenn nun Brüder, die nicht mit Paulus waren, und deren gab es mehr, als die mit ihm waren. Habt ihr es gewusst? Einmal sagt er, sie haben mich alle verlassen. Keiner stand mir bei. Und Demas ist in die Welt abgezogen. Er stand allein da. Ein großer Gottesmann. Und alle anderen haben sich hier und da zusammengerottet, haben ihre Clubs gemacht. Denn Gemeinde ist da, wo das Haupt ist. Und wo Christus zusammenfügen kann, dass einzelne Glieder einander finden, weil sie zueinander gehören. Aber stellt euch vor, dass es Menschen gegeben haben kann, wenn dieses gelesen, ich beschwöre dich beim Herrn, was mögen sie darüber gesagt und gedacht haben? Was nimmt der Mann sich da heraus? Sind wir nicht auch alle da? Ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Und alle Brüder waren gar nicht bereit zu hören, nicht bereit zu lesen. Aber Gott hatte seinen Knecht gesandt. Und wir sind heute noch dankbar, dass diese Briefe geschrieben wurden. Ob sie von allen, von vielen, von wenigen gelesen werden, spielt keine Rolle. Von uns werden sie gelesen und von uns werden sie geglaubt. Mit dem Unterschied, dass wir nicht nur 2000 Jahre zurückgehen und sehen, dass Gott Männer hatte, die er gebrauchen konnte, sondern dass wir in unseren Tagen miterleben durften, wie Gott dieselben Wahrheiten neu auf den Leuchter gestellt hat. Und wie ich vorhin sagte, durch einen Dienst, der vom Himmel her bestätigt wurde. Und es muss einem Menschen durch Hochmut eine Verblendung zuteil geworden sein, an göttlicher Bestätigung, die über jeden Zweifel erhaben ist, vorüberzugehen, sie in den Wind zu schlagen und noch so zu tun, als sei man selber im Recht und die göttliche Bestätigung habe dazu gedient, Unrechtes zu beglaubigen. So wird es bei Gott nicht gehen. Das kann ich jedem versichern, er sei, wer er will. Gott hat eine bestimmte Ordnung. Er sagt, wenn ich jemand sende und ihr ihn aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gab Verheißungen, die er auch diesbezüglich erfüllt hat. Die eine, die ist ja ganz besonders wertvoll. Zum Glück steht sie im Neuen Testament. Es gibt ja Leute, die das Alte Testament verachten, aber sie steht im Neuen Testament, wo der Herr sagte, dass er uns Knechte und Propheten senden wird. Lukas Kapitel 11, 49, darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, von denen sie einige töten und verfolgen werden. Auch das geschieht. Beides geschieht. Gott sendet und es wird getötet. Gott sendet und es wird verfolgt. Warum? Wenn Gott jemanden sendet, Wenn ein Mann von Gott gesandt kommt und ich bin ein Gotteskind, werden wir da nicht vereinigt in einem Geiste, unter einem Haupt? Ist das Reich Gottes uneins geworden in sich selbst? Das geht nicht. Man muss ganz einfach sagen, dass andere Geister den Menschen den Kopf verwirren und Argumente ins Feld ziehen lassen, und diese Argumente gelten gar nichts. Wenn das Wort aufgetischt wird, haben sie überhaupt gar kein Gewicht mehr. Bei Gott zählt nur das Wort und die Tatsachen. Wollen wir es alles zu Herzen nehmen, dem Herrn dafür danken, dass wir gewürdigt wurden, in dieser Generation zu leben, das Vorrecht haben, die Verheißungen zu hören und bestrebt zu sein, dem Herrn zu dienen, ihm zu folgen, im Glauben und im Gehorsam, bis wir den Moment erleben, wo er dann wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Wir sind Gott dankbar für sein teures und heiliges Wort. Dankbar dafür, dass er es uns offenbart hat durch den Heiligen Geist. Nicht nur in Gleichnissen gesprochen, sondern er hat uns zur Seite genommen und uns den Sinn für das Verständnis der Schriften, die sich jetzt erfüllen, geöffnet. Haben wir das begriffen? Den Sinn geöffnet für die Erfüllung der Schrift in unseren Tagen. Was schon erfüllt ist, das wissen doch alle. Was jetzt geschieht, wissen nur diejenigen, denen Gott es wirklich offenbart. Und im Reiche Gottes ist alles auf Offenbarung gegründet. Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und Paulus sagte, was den Menschenkindern verborgen geblieben ist, hat Gott jetzt seinen heiligen Knechten und Aposteln geoffenbart. Er spricht ja sehr viel von den Geheimnissen. Danken wir Gott für das Vorrecht, jetzt leben zu dürfen. Mit geöffneten Augen und Herzen. Das Wort der Wahrheit und die Verheißungen dieser Stunde in uns aufzunehmen, um sie dann auch an uns verwirklicht und bestätigt zu sehen. Ihm, unserem Gott und Herrn, sei alle Ehre und aller Preis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, dem Herrn noch gemeinsam danken. Bitte, Bruder Russ, danke du dem Herrn.
Treuer Gott, mein Gott, wir danken dir inniglich für dein kostbares und heiliges Wort.
Mein Gott.
Denn wir wissen, dein Wort bleibt bestehen, wenn auch Himmel und Erde vergehen werden. Doch dein Wort bleibt in Ewigkeit.
Amen.
Und behält seine Gültigkeit, Herr. Treuer Gott, wir danken dir, dass du auch heute Morgen so voller Gnade und voller Liebe zu uns geredet hast, dass du uns den Weg gewiesen hast, dass du uns immer wieder zeigst, o Herr, in welcher Stunde, in welcher Zeit wir angekommen sind. Wir beten dich an und rühmen deinen herrlichen Namen. Herr, du hast uns nicht abseits hingestellt, sondern du hast uns zur Seite genommen und hast mit uns geredet, o Herr, wie ein Freund mit seinem Freunde, Herr. Aber wir sind ja mehr als ein Freund, Herr. Wir sind dein Eigentum geworden, Herr. Du hast uns ja erlöst. Du hast uns erkauft, Herr.
Mein Gott.
Mit deinem Blute, Herr. Hast uns gewaschen, Herr. Hast uns rein gemacht von unseren Sünden. Zu deinem Eigentumsvolk, Herr. Nicht zu einem Volk, das dir nur glaubt, ein Teil, Herr. Nein, Herr, wir glauben dir von ganzem Herzen.
Ja, Herr.
Das ganze Wort, Herr.
Amen.
Alle Verheißungen, Herr.
Amen.
Sehen auch aus Gnaden, wie sich alles erfüllt in unseren Tagen, Herr.
Ja, Herr.
Welch eine Gnade ist es, Herr. O, wir bitten dich inniglich, verbleibe du weiter mit uns, Herr. Und segne uns, dann sind wir gesegnet.
Ja,
denn dein Wort sagt, wen du segnest, der ist gesegnet, Herr.
Amen.
Anbetung, Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung dir, dem Lamme. Halleluja. Herr, du wirst bald die Deinen zu dir nehmen, die in der Tat gewartet haben, voller Sehnsucht, und die hier auf dieser Erde abgelehnt werden, Herr, die verachtet, die verschmäht werden, die wirst du zu dir nehmen, Herr, denn sie werden dort sein, wo du bist. Herr, du hast gesagt, du gehst hin, eine Stätte zu bereiten, und wirst die zu dir nehmen, Herr, die verachtet waren auf dieser Erde, die abgelehnt waren, Herr. Herr, wir wissen, dein Wort erfüllt sich in unseren Tagen und dein Kommen ist nahe. Wir beten dich an und danken dir inniglich auch heute Morgen, Herr, dass wir dein Wort hören durften. Möge es in all unsere Herzen hineingefallen sein. Mögen wir uns nicht darüber lustig machen. Nein, Herr, sondern möge es uns etwas zu sagen haben. Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung sei deinem Namen. Amen.